Kanada und Russland als zweitgrößtes Land auf der Welt hat noch immer große Probleme mit den Ureinwohnern. Am Westen von Kanada lehren urlich Sandreserven, die zum größten Industrieprojekt vom Planet können feiern, allerdings auch zu gigantischem Umweltschied. Auch die Aufschlüchte von der Robben dreift die so gepflegte Naturidyll von Kanada, dreift die so gepflegte Naturidyll von Kanada, pardon. Wir mengen das Land zu kennen. Kanada ist irgendwie ein modernes Atlantis für uns. Den 1. Juli an der Pudege also feiert Kanada seinen 150. Geburtstag. Ein kritische Bilanz soll erlaubt sein. Der Bernd von Zürmühlen skizziert ein anderes Bild von Kanada.
Der heutige Premierminister von Kanada, Justin Trudeau, wurde von seinem berühmten Vater Pierre bereits als Kind auf so manchen Staatsbesuch mitgenommen. Als 8-Jähriger war er dabei, als sein Vater 1984 Papst Johannes Paul II. Besuchte. Vor knapp einem Monat besuchte nun Justin Trudeau als Premierminister Papst Franziskus und hatte eine für den Katholizismus nicht gerade angenehme Bitte im diplomatischen Gepäck. Der Papst solle sich gegenüber der indigenen Bevölkerung in Kanada entschuldigen. Es geht um ein trauriges Kapitel kanadischer Geschichte, in das keineswegs nur die katholische Kirche verwickelt war. Im 19. und 20. Jahrhundert bis 1996 wurden indigene Kinder in Internate in Kanada gezwungen, um eine sogenannte Inkulturation zu durchlaufen, die nichts anderes war, als mit allen Mitteln die Indianer in Kanada ihrer Kultur zu entrauben. Systematisch wurde geschlagen und erniedrigt, mindestens 6000 Kinder, so enthüllte es ein Untersuchungsbericht, starben in der Kampagne. Der Befund sprach von kulturellem Völkermord in den Internaten und Schulen Kanadas, die vorwiegend von der Kirche betrieben wurden, waren indianische Sprachen verboten und die meisten Kinder wuchsen ohne ihre leiblichen Eltern auf. Den Kindern der Ureinwohner wurde oft medizinische Hilfe verweigert, es gab Fälle von sexuellem Missbrauch und Suizide sind bis heute die Folge. Erst vor 7 Jahren hat sich die kanadische Regierung für dieses dunkle Kapitel der Indianerunterdrückung in Kanada entschuldigt. Landesweit in Kanada gab es 130 solcher Schulen. Forscher glauben, dass es vielleicht 30.000 solcher umgekommenen Kinder indianischen Ursprungs sein können. Denn anonyme Gräber, verschwundene Dokumente in staatlichen und kirchlichen Archiven legen den Verdacht der bewussten Vertuschung dieses kulturellen Völkermords in Kanada nahe. Die Verwicklung der katholischen Kirche in dieses dunkle Kapitel der Geschichte Kanadas ist keineswegs getilgt. Tausende von Anträgen auf Wiedergutmachung liegen bei den Behörden und das Problemmuster der Ureinwohner in Kanada, die ca. 4% der knapp 35 Millionen Einwohnerstellen, lautet jung, arm und perspektivlos. Eine Lösung und eine Befriedung mit der Ureinwohnerschaft in Kanada scheint nicht in Sicht. Abzulesen auch an der Kriminalstatistik. Knapp 25% aller Inhaftierten sind der kanadischen Ureinwohnerschaft zuzurechnen, aber nur 4,3% sind Ureinwohner. Die Nachwirkungen der Zwangsinternate wird noch lange anhalten. Der Premierminister Justin Trudeau hat zwar für die nächsten 5 Jahre 5,7 Milliarden Euro für die Verbesserung der Infrastruktur und des Bildungswesens der Ureinwohner in Aussicht gestellt, aber noch vor wenigen Jahren hat der kanadische Gerichtshof für Menschenrechte festgestellt, dass die Unterfinanzierung der Ureinwohnergemeinden eine Form des Rassismus darstelle. In einigen Provinzen Kanadas versuchen die staatlichen Stellen, durch eine Privatisierung des Landes das Gemeinschaftseigentum der Indianerstämme aufzulösen. Die meisten Ureinwohner leben im ländlichen Raum und müssen seit Jahrzehnten erleben, wie ihre natürliche Umgebung durch die Rohstoffexploration, Militärbasen und Holzeinschlag zerstört wird. Die über 50 Sprachen der Ureinwohner oder wie sie auch genannt werden, der First Nations in Kanada, verschwinden langsam oder sind bereits tot. Und lediglich eine Universität in Kanada kümmert sich ganzheitlich um die indianische Kultur. Kanada, als zweitgrößtes Land der Erde, verfügt über riesige Energievorkommen, die meistens dort liegen, wo die traditionellen Gebiete der Ureinwohner sind. Als 2009 die Obama-Regierung in Washington unter Missachtung des Klimaschutzes und der Rechte der Ureinwohner den Bau einer Pipeline für die Öllieferungen vom kanadischen Alberta nach Wisconsin in den USA unterschrieb, wurde der für die Ureinwohner Kanadas typische Grundkonflikt sichtbar. Die Kulturen der kanadischen First Nations sind dauernd der Zerstörung ihrer natürlichen Grundlagen ausgesetzt, ob es sich nun um Wälder, Fischbestände oder Büffelherden handelt. Eine erzwungene Sesshaftigkeit für die Ureinwohner, die fast ein Jahrhundert anhaltenden Verbote des Gebrauchs ihrer Sprache oder Bevölkerungsverluste durch Epidemien haben die Ureinwohner in Kanada aufs Äußerste geschwächt, erodieren lassen und zersplittert. Die Trudeau-Regierung Kanadas hat zwei umstrittene Pipeline-Projekte gebilligt. Die ca. 5 Milliarden Euro teure Trans Mountain Pipeline soll hochtoxischen Ölsand auf einer Strecke von 1600 Kilometer transportieren. Die zweite Pipeline-Strecke, für die mehr als 5 Milliarden Euro Kosten angesetzt wird, soll den giftigen Ölsand durch 4 kanadische Provinzen transportieren, um dann in dem US-Bundesstaat Wisconsin die US-Energieindustrie zu füttern. Die Förderung von Ölsand ist extrem wasserintensiv. Bei geschätzten 1,1 Millionen Barrel Ölsand pro Tag würden nicht nur täglich 80.000 Tonnen Kohlendioxid produziert werden, sondern auch eine Unmenge Barrel Frischwasser täglich verunreinigt werden. Die Versprechungen von Justin Trudeau im Wahlkampf 2015 klangen noch ganz anders. Er wolle Global Leader in puncto Umweltschutz werden. Größere Ölreserven als in Kanada sind nur in Saudi-Arabien bekannt. Kanadas Ölschätze lagern tief im Boden unter den Wäldern der Provinz Albertas. Auf einer Fläche, die doppelt so groß ist wie Bayern, haben Experten ein Vorkommen von mehr als 170 Milliarden Barrel Öl kartografiert. Albertas Ölsand ist ein dunkles Gemisch aus 83% Sand, 4% Wasser, 3% Tonerde und 10% flüssigem Bitumen. Tief unter dem Waldboden, in 30 Metern, kann das Öl nur in einem kostspieligen und für die Umwelt belastenden Verfahren gewonnen werden. Wälder müssen gerodet, große Erdbewegungen und riesige Transportwege geschaffen werden. Ist der Ölsand in den kanadischen Wäldern von Alberta in großer Tiefe, muss Wasserdampf in den Boden gepresst werden. Die Organisation Greenpeace spricht vom größten Industrieprojekt des Planeten und warnt. Aus riesigen Nadelwäldern in Kanada werden gespenstische Mondlandschaften mit Giftteichen und Schwefelbergen. Schwermetalle und zum Teil krebserregendem Kohlenwasserstoff würden die sprichwörtliche Naturidylle Kanadas zerstören. Bereits heute sind mehr als 140 Quadratkilometer verwüstet. Die Klimabilanz des Ölsandabbaus ist eine Katastrophe für Kanada, 3 bis 4-mal so viel wie bei der konventionellen Ölförderung. Kanada ist durch seine gigantischen Energievorkommen auf tragische Weise in einen Zukunftskonflikt verstrickt. Die mehr als 70-prozentige Abhängigkeit der kanadischen Volkswirtschaft von Rohstoffen, besonders Holz und Öl, ist in keiner Weise durch das rasche Wachstum anderer Industriebereiche bisher ausbalanciert. Angesichts dieser schwerwiegenden und in die Zukunft weisenden Energie- und Umweltprobleme Kanadas scheint die Robbenjagd ein durch den Protest der Tierschützer schrumpfender Industriezweig Kanadas zu sein. Gab es 2006 noch mehr als 1300 aktive Robbenjäger, berichtet Greenpeace von weniger als 400 Robbenjäger im Jahr 2014. Allerdings durften jetzt, 2017, immer noch 5000 Sattelrobben getötet werden. Tierschützer und Umweltaktivisten drängen seit dem Amtsantritt von Justin Trudeau, den Premierminister, die grausame Robbenjagd komplett zu verbieten und so dem seit 2009 verhängten EU-Verbot zum Handel von Robbenprodukten zu entsprechen. Von der Wissenschaft wird auf vehement bezweifelt, dass Sattelrobben für immer geringer werdende Kabeljauvorkommen vor der kanadischen Küste verantwortlich seien und deshalb das Robbenschlachten aufrechterhalten werden solle. So bleibt es in Kanada noch legal, Robbenjunge zu töten, wenn sie etwa 12 Tage alt sind. In den letzten Jahren waren fast alle Babyrobben, die tierquälerisch und grausam erschlagen wurden, 3 Monate oder jünger. 40% sollen dabei von ihren Jägern lebend gehäutet worden sein. Pelzbesetzte Stiefel, Jacken oder auch die Omega-3-Kapseln erinnern uns an die Robbenschlachten. Bereits 1976, vor 41 Jahren, protestierte die Schauspielerin Brigitte Bardot gegen das Robbenmassaker und vor knapp 10 Jahren protestierte der Ex-Beatle Paul McCartney gegen das alljährliche kanadische Robbenschlachten. Kanada, das zweitgrößte Land der Erde, mit seinen lediglich 35 Millionen Einwohnern, fasziniert uns wegen seiner grandiosen Landschaften, seiner Multikulturalität und seiner sprichwörtlich freundlichen Bevölkerung. Aber das andere Kanada ist immer noch nicht vollständig mit seinen Ureinwohnern ausgesöhnt. Die Energiepotenziale drohen zu Umweltkatastrophen zu werden und das Robbenschlachten ist archaisch überholt und steht einer modernen Gesellschaft nicht gut zu Gesicht. Wenn Kanada am 1. Juli, also in wenigen Tagen, seinen 150. Geburtstag feiert, wird das Land auch diese Seiten öffentlich zur Sprache bringen.
Kanada feiert Geburtstag den 150. Das war der Bernd von Zur Mühlen mit einem ein bisschen ungewöhnlichen Bild von Kanada.